MENA Watch, der Talk.
Ich darf jetzt herzlich zu diesem MENA Talk Erin Güvercin begrüßen. Sie sind in Köln geboren, glaube ich.
Genau.
Die Eltern kommen aus der Türkei. Sie sind freier Journalist, haben Rechtswissenschaften studiert, schreiben für verschiedene Medien, sind auch Gründer der Alhambra-Gesellschaft. Das ist eine Vereinigung liberaler Muslime. Und sie sind bekennender und gläubiger Muslim, gelten aber in Deutschland als einer der lautesten und schärfsten Kritiker des politischen Islam. Vor ein paar Wochen sind wir Zeuge geworden von einer Demonstration in Hamburg, wo ungefähr 1.200 Anhänger der Gruppierung Muslim Interaktiv oder Interaktiv eine Demonstration abgehalten haben. Und die haben eine Forderung aufgestellt, und zwar wollen sie das Kalifat in Deutschland ausrufen. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wer hinter dieser Gruppierung Muslim Interaktiv steht.
Muslim Interaktiv ist eine Plattform, die sich in den letzten Jahren in den sozialen Medien etabliert hat. Sie sind auf Instagram, auf YouTube, in den sozialen Netzwerken sehr, sehr präsent. Nicht erst seit dem 7. Oktober und den Demonstrationen, sei es in Essen oder jetzt jüngst in Hamburg, wo es Kalifatsforderungen gab, sondern die sind schon seit einigen Jahren aktiv. Ich beobachte sie so seit 2017, 18. Und Muslim Interaktiv ist eine Plattform auf den sozialen Medien, die zu einem ganz bestimmten Netzwerk gehören. Also neben Muslim Interaktiv gibt es noch zwei andere Plattformen, Realität Islam und Generation Islam. Die sind sehr aktiv in den sozialen Medien seit langen Jahren und versuchen vor allem junge Muslime anzusprechen. Und wenn wir uns zum Beispiel den Content von Muslim Interaktiv uns anschauen, sind das sehr, sehr gut produzierte Videos. Sie sprechen junge Muslime sehr, vor allem junge Muslime an, produzieren sehr aufwendige Videos. Und das Interessante ist bei dieser Plattform, dass sie sich auch der Hip-Hop-Jugendkultur, die gerade auch bei muslimischen Jugendlichen in Deutschland sehr weit verbreitet ist, versuchen sie über diese Hip-Hop-Jugendkultur diese jungen Menschen zu erreichen. Das machen sie sehr erfolgreich. Sie thematisieren auch reale Diskriminierungserfahrungen, zum Beispiel den rassistischen Anschlag in Hanau haben sie propagandistisch sehr geschickt für sich genutzt. Und das Interessante ist, man beobachtet so seit 2-3 Jahren, dass sie nicht nur in den sozialen Medien präsent sind, sondern dass sie über diese Indoktrinierung durch die sozialen Medien auch zu Demonstrationen mobilisieren. 2020 gab es mal eine Aktion am Brandenburger Tor, was zum ersten Mal so bis etwas für Aufsehen
sichtbar geworden sind.
Genau, da sind sie nochmal ganz sichtbar am Brandenburger Tor. Das war ein wirklich so propagandistisch aufgezogener Aufmarsch, und daraus haben sie sehr gute Videos auch produziert. Da sind sie zum ersten Mal in einer größeren Öffentlichkeit aufgefallen, aber was man beobachtet ist, dass die mediale Öffentlichkeit, aber auch natürlich die Politik überfordert ist, diese Gruppierung auch ideologisch ganz klar zu verorten und einzuordnen, weil hinter diesen Plattformen Muslim Interaktiv, Realität Islam und Generation Islam steht eine ganz bestimmte extremistische ideologische Bewegung, und das ist die Hizb ut-Tahrir. Und genau damit muss man sich beschäftigen. Man muss verstehen, was ist diese Gruppierung, wofür steht sie, um auch wirksam gegen sie vorzugehen.
Frage dazu: Erstens, wie viele Mitglieder glauben Sie haben in Deutschland diese Gruppierungen, wenn man es zusammenfasst, diese Plattformen? Und zweite Frage anschließend: Wer finanziert das alles? Sie sagen, das sind sehr hochwertige Videos. Wir kennen das von TikTok, wo Dutzende Imame oder sogenannte Prediger Islamunterricht abhalten oder über den Islam sprechen, vor allem sehr viele Frauen auch interessanterweise. Das ist sehr aufwendig und sehr hochwertig produziert, wie Sie selbst sagen. Wer finanziert das und wie viele Mitglieder haben diese Gruppierung?
Also die Sicherheitsbehörden, das kann man auch in den Verfassungsschutzberichten auch nachlesen. Sie beobachten natürlich solche Plattformen wie Muslim Interaktiv. Die Personenzahl, die jetzt wirklich aktiver Teil dieser Bewegung sind, ist schwer einzuschätzen. Aber die Verfassungsschutzberichte gehen von einigen hundert aus. Aber die Dunkelziffer ist sehr hoch. Mhm. Und vor allem die Gruppe, die von jungen Menschen, die diese Plattformen erreichen, ist sehr hoch. Das kann man sich an den Aufrufzahlen, den Followerzahlen dieser Plattformen sich anschauen. Und wir haben ja auch gesehen, dass nach dem 7. Oktober in Essen gab es ja eine Demonstration vor einigen Monaten, da haben sie 3.000 bis 4.000 Menschen mobilisieren können. Jetzt aktuell vor einigen Tagen in Hamburg 1.000, 1.200 Menschen mobilisieren können. Also sie haben schon ein gewisses Mobilisierungspotenzial. Und was man vor allem beobachten kann, ist, dass insbesondere nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas, die Reichweite noch um einiges gestiegen ist und natürlich auch nutzen solche extremistischen Plattformen auch die Gunst der Stunde und versuchen über diese emotionale Schiene durch diesen Nahostkonflikt natürlich nochmal ganz andere Klientel zu erreichen. Und die meisten, die sich der jungen Menschen, die sich von diesen Videos angesprochen fühlen oder die den Entschluss fassen, okay, ich nehme an dieser Demonstration teil, bei denen ist gar kein Bewusstsein überhaupt vorhanden, was für eine ideologische Bewegung eigentlich dahinter steckt.
Ist das wirklich so, dass man nicht weiß, welche Ideologie dahinter steckt? Das sind ja zum Teil junge Männer, vor allem auch Frauen, die in zweiter, dritter Generation schon in Deutschland sind, die hier unter Anführungszeichen sozialisiert werden hätten sollen. Da ist ja viel verkehrt gelaufen, offenbar. Wissen die das wirklich nicht, was sie da tun oder was sie da anschauen? Ist das wirklich so? Sind das wirklich so ideologische Rattenfänger?
Ich glaube, die übergroße Mehrheit hat keinen blassen Schimmer, wer Hizb ut-Tahrir ist. Wenn man sie fragen würde, kennst du Hizb ut-Tahrir, würden die meisten sagen, was ist das? Und die ideologische Verknüpfung sehen die meisten nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht empfänglich sind für demokratiefeindliche Haltungen. Also ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, konkret überhaupt nicht realisieren, okay, das ist jetzt ein salafistischer Prediger oder das ist einer, der aus dem anderen islamistischen Gruppierungen kommt oder jemand mit einem Hizb ut-Tahrir-Bezug. Also diese Differenzierung, diese Verortung nicht. Aber der Reiz, warum sich junge Menschen von solchen Plattformen angesprochen fühlen, ist, dass sie natürlich ein Wir-Gefühl auch sehr stark kommunizieren. Wir als muslimische Umma, wir als muslimische Gemeinschaft setzen uns ein, um unsere islamische Identität vor der Bedrohung seitens der Gesellschaft, seitens der Medien, seitens der Politik zu schützen. Weil wenn wir uns Opferrolle und wenn wir uns die Rhetorik vor allem vom Muslim Interaktiv uns anschauen, was ja auch auf der Agenda dieser Demonstration in Hamburg war, Wertediktatur, Assimilationsagenda, wir müssen unsere islamische Identität verteidigen. Wenn man sie fragen würde, was ist denn eine islamische Identität, glaube ich, dass die ideologischen führenden Köpfe, sie würden natürlich ihr Programm dann abspulen, aber diejenigen, die da wirklich demonstrieren, sind gar nicht in der Lage, irgendwie mal zusammenzufassen, was ist eigentlich deine islamische Identität?
Aber da ist da ist ja was in der Bildung, in der Integration etc. verkehrt gelaufen. Was genau? Warum kann man diese Jugendlichen und junge Männer und Frauen, warum erreicht man die nicht mit den sogenannten westlichen demokratischen Werten? Oder hat man sie zumindest zu wenig erreicht?
Ich glaube, das, was ich also es ist auf verschiedenen Ebenen viele Dinge falsch gelaufen, über die wir auch ganz offen und nüchtern diskutieren müssen. Es gibt ja immer wieder so diese reflexhaften Reaktionen, wenn man zum Beispiel selbst als gläubiger Muslim nach dem 7. Oktober sagt, Wir müssen über Antisemitismus in unserer muslimischen Community ganz offen reden. Da kommen dann manchmal Aktivisten aus dem linken Milieu, die gar keine Muslime sind und machen mir zum Muslim dann zum Vorwurf, dass ich antimuslimischen Rassismus bedienen würde, wo ich selber sage, und ich beziehe mich hier mit selbst hinein, ich bin Muslim, ich bin Teil dieser muslimischen Community, ob mir die Community gefällt oder nicht, das ist meine Community und ich will über meine Probleme, über die Probleme meiner Community reden. Und wir haben manchmal ein gesellschaftliches und politisches Debattenklima, was diese Debatten nicht führen will. Und das ist, glaube ich, hilft uns nicht weiter, weil dann kommen natürlich Leute aus dem rechtsextremen Milieu, die diese Themen aufgreifen auf eine Art und Weise, die uns als Gesellschaft nicht weiterbringen. Also müssen wir über diese Themen diskutieren und es nicht den anderen und extremen Rändern, sei es aus dem islamistischen Milieu, sei es aus dem rechtsextremistischen Milieu, überlassen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, auch, dass die muslimische Community und auch in allererster Linie die muslimischen Verbände keine klare Position zu bestimmten sehr grundsätzlichen Dingen einnehmen. Wenn wir uns die muslimischen Verbände uns anschauen, bezeichnen sie sich ja immer als Religionsgemeinschaften. Das ist ihr Selbstverständnis und an diesem ihrem Selbstverständnis messe ich sie auch. Und wenn sie sagen, wir sind eine Religionsgemeinschaft in Deutschland und dann in Hamburg oder vor einigen Monaten in Essen, um mal zwei aktuelle Beispiele zu nehmen, islamistische Akteure, Extremisten auf die Straße gehen und unsere Sicherheit auch ein Stück weit bedrohen und mit extremistischen Parolen auf den Straßen ein ganz bestimmtes Bild vom Islam zeichnen, dann gehört es zum Verantwortungsbereich einer Religionsgemeinschaft, dazu Haltung einzunehmen.
Warum tun sich diese Religionsgemeinschaften so schwer? Das ist in Deutschland nicht anders wie in Österreich. Auch da dauert es immer eine gewisse Zeit, bis man sich distanziert, bis man eine Einordnung findet. Und meistens ist es dann so, wo man sagt, sie hätten besser nichts gesagt.
Leider.
Aber warum,
das ist leider so manchmal.
Aber warum passiert das so? Wenn man sich das anschaut, das sind immer so kleine, unter Anführungszeichen, extremistische Gruppen, die sehr laut sind, die sehr auf die Straße gehen, die jetzt wie im Internet sehr, sehr massiv auftreten und ideologische Botschaften verbreiten, die ja einer Demokratie nicht in einer Demokratie einfach nicht funktioniert. Warum tut sich die muslimische Mehrheit, die liberale muslimische Mehrheit oder auch Konservative, die mit dem nichts zu tun haben, so schwer, dass man sich da distanziert? Warum ist das so?
Auch das hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite haben wir es natürlich bei den muslimischen Verbänden mit Akteuren zu tun, die natürlich auch eine gewisse ideologische Herkunft haben. Also wenn wir uns zum Beispiel den größten muslimischen Verband in Deutschland uns anschauen, das ist die DITIB mit circa 900 Gemeinden, also keine kleine Verband.
Sie haben eine, das ist eine türkische,
genau, und
ein
das
türkischer
ist,
Moscheeverein.
Genau, das ist, DITIB ist ein türkisch geprägter Moscheeverband in Deutschland, der sowohl personell als auch strukturell als auch finanziell abhängig ist vom türkischen Staat. Und wenn wir uns dann gerade nach dem 7. Oktober die Äußerungen uns anschauen von der türkischen Religionsbehörde Diyanet in der Türkei, Ali Erbaş. Er ist nämlich auch die religiöse Autorität der DITIB in Deutschland, der fast alltäglich mit antisemitischen Aussagen aufgefallen ist, der Israel als rostigen Dolch im Herzen der muslimischen Welt bezeichnet hat, der von einem Genozid spricht, der die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet, dann ist es, glaube ich, sehr utopisch zu erwarten, dass die DITIB sich dann hier anders positioniert. Aber das ist meine Erwartungshaltung als Muslim. Weil wenn die DITIB in Deutschland sagt, wir sind eine in Deutschland verortete Religionsgemeinschaft, dann habe ich die klare Erwartung, dass sie sich klar positionieren zu Antisemitismus, dass sie sich klar positionieren gegen Kalifatsideologen in Hamburg, die Hass und Hetze verbreiten. Und sie sind einerseits aufgrund ihrer Abhängigkeit zum türkischen Staat nicht in der Lage, sich zu positionieren. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite mögen sie vielleicht die Art und Weise, wie zum Beispiel Muslim Interaktiv in Hamburg agiert, falsch finden. Sie mögen vielleicht über Details eine andere Meinung haben, aber die grundsätzliche anti-westliche Haltung, dieses grundsätzliche Ressentiment gegenüber unserer liberalen Demokratie hier in Deutschland, diese Vorstellung, dass die deutsche Gesellschaft latent islamfeindlich sei, dass sie den Muslimen etwas aufdrücken will, dass sie, dass Muslime in Deutschland nur dann anerkannt werden, wenn sie sich assimilieren lassen. Dieses Verständnis findet man auch in den muslimischen Verbänden. Und daher ist es gar nicht sehr verwunderlich, dass sie sich dazu nicht positionieren.
Hat man zu lange zugeschaut, wie diese muslimischen Verbände agieren? Ich gebe jetzt das Beispiel Österreich, da gibt es das vergleichbare ATIP, heißt das in Österreich statt der TTIP, wo man dann versucht hat vom Staat her, die Prediger dürfen nicht mehr vom Diyanet kommen. Es muss auf Deutsch gepredigt werden, es darf nicht mehr auf Türkisch oder Arabisch gepredigt werden. Man schaut sich die finanziellen Gepflogenheit der Moscheeverbände an, was besitzen die, woher kommt das Geld? Das sind so kleinere Maßnahmen. Hat man da zu lange zugeschaut, dass diese Verbände eigentlich machen konnten, was sie wollen und dieser Einfluss dieser Religiöse aus der Türkei zu stark geworden ist und das kann man jetzt nicht mehr einfangen?
Zunächst muss ich sagen, dass die, also in Deutschland auf jeden Fall und in anderen europäischen Ländern war es auch nicht anders, zumindest in Österreich nicht, dass die Politik die Muslime, die als Gastarbeiter, mein Vater ist 1967 als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, wollte einige Jahre arbeiten und dann wieder zurückgehen mit dem Ersparnissen, sich eine Existenz in der Türkei aufbauen. Daraus sind aber, es hat halt nicht funktioniert oder man ist hier heimisch geworden, man hat hier Familien gegründet und man ist eben nicht nach wenigen Jahren zurückgekehrt, sondern hat ganz entschieden, hier zu leben und auch die nächsten Generationen sind hier geboren und aufgewachsen. Und die Politik bei uns hier in Deutschland hat lange Zeit nicht realisiert, dass diese Gastarbeiter nicht mehr Gastarbeiter sind, sondern dass diese Muslime, ob man es gut oder schlecht findet, ganz nüchtern betrachtet, dass sie hier eine Realität sind und dass sie auch hier eine Realität bleiben werden. Und der entscheidende Fehler war, dass die DITIB in Deutschland wurde 1984 gegründet. Und die deutsche Politik tickte damals so, okay, da gibt es irgendwie eine Religionsbehörde in der Türkei, wir kommen ganz gut klar mit dem türkischen Staat. Der türkische Staat soll seinen Ableger hier in Deutschland gründen und sich um seine Muslime kümmern. Und wenn wir Probleme haben, dann nehme ich den Hörer an die Hand als deutsche Bundesregierung, rufe in Ankara an und dann klärt man das von Staat zu Staat, von Behörde zu Behörde. Das mag vielleicht in den 80er Jahren noch einigermaßen gut funktioniert haben, aber der erste Denkfehler passierte schon so frühzeitig. Also man hat ist in den Verantwortungsbereich des türkischen Staates verlagert. Man hat lange Jahre, bis weit in die 90er Jahre, ignoriert, dass das unsere Muslime sind, dass der deutsche Staat sich direkt mit den muslimischen Menschen, die hier leben, mittlerweile seit einigen Generationen hier leben, diese Dinge von Bürger zu Staat klären. Und an diesem Modell hat sich nichts Grundsätzliches geändert. Zum Beispiel hat ja die Bundesinnenministerin Faeser, ich glaube, das war im November, angekündigt oder verkündet, dass es Verhandlungen gab mit Ankara, dass jetzt die Imam-Ausbildung perspektivisch in 10 Jahren nur noch in Deutschland stattfinden soll und dass diese Imam-Zufuhr aus der Türkei spätestens in 10 Jahren, obwohl dieses Modell, glaube ich, auch sehr unrealistisch ist, das wird weit länger als 10 Jahre dauern. Aber die Verhandlungen führt man mit Ankara. Also es ist immer noch dasselbe Mindset wie Anfang der 80er Jahre. Man verhandelt nicht mit seinen Muslimen hier in Deutschland, man verhandelt mit Ankara. Und das ist, glaube ich, ein sehr grundsätzliches Dilemma. Der türkische Staat ist, prägt das muslimische Leben in Deutschland viel massiver, viel aktiver als der deutsche Staat. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem. Und daran muss sich etwas ändern. Wir brauchen nicht nur im Hinblick auf die Russlandpolitik eine Zeitenwende, sondern wir brauchen auch eine religionspolitische Zeitenwende in dem Sinne, dass wir wirklich eine aktive Religionspolitik brauchen, eine aktive religionspolitische Strategie, weil die bisherige Strategie Wandel durch Nähe gescheitert ist, weil die Vorstellung, und das ist parteiübergreifend in Deutschland das Phänomen, sei es SPD, CDU geführte Bundesregierungen, alle hatten die Vorstellungen, dass man die muslimischen Verbände im Laufe der Zeit einen gewissen Wandel vollziehen werden und sich wirklich zu einer in Deutschland verorteten Religionsgemeinschaft entwickeln können, wenn wir als Politik eine Nähe erzeugen und sie schon so behandeln, als ob sie Religionsgemeinschaften wären. Sie haben aber nicht realisiert, dass diese Strukturen sehr resistent sind gegenüber einer Reform, weil die DİTİB, der größte muslimische Verband DİTİB, ist schon laut Satzung so strukturiert, dass ohne eine Zustimmung von Ankara sich gar nichts ändert.
Das heißt, genau das Gegenteil eingetreten, was man eigentlich wollte. Es gibt ja auch eine Partei, die sich gegründet hat,
ja,
gegen die sie auch sehr kritisch gegenüberstehen, heißt, ich lese jetzt kurz vor, die DAVA steht für Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Kann man aber auch anders deuten im türkischen Wort DAVA, das an den arabischen Begriff DAVA erinnert, das im politischen Kontext verwendet wird und einen starken religiösen Bezug auch zur Türkei, und Erdogan verwendet das. Das ist eine Partei, die jetzt bei den Europawahlen, glaube ich, antritt. Ich glaube, sie haben so ein Verbot gefordert und vielleicht sogar nächstes Jahr bei den Bundestagswahlen in Deutschland vielleicht an den Start geht.
Sie sind momentan eine politische Vereinigung, erstmal nur, keine Partei, aber sie werden jetzt erstmal an den Europawahlen teilnehmen. Sie wurden auch zugelassen, aber sie wollen sich auch als Partei etablieren und an Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen. Es ist vor allem eine Partei, die ganz klare Bezüge zu AKP haben. Also wir haben, es ist schon seit Jahren, hat Erdogan immer wieder durch unterschiedliche Personen versucht, hier eine Partei zu etablieren, die idealerweise natürlich bei Landtagswahlen und Bundestagswahlen antritt. Da gab es auch immer wieder mal Versuche, aber sie haben realisiert, okay, es ist utopisch, weil es gibt die 5%-Hürde in Deutschland, sei es bei Landtagswahlen, bei Bundestagswahlen. Es ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig, dass so ein AKP-Ableger in Deutschland wirklich in einen Landtag oder in den Bundestag einziehen könnte, weil die 5%-Hürde ist schon eine Hürde. Und deswegen gab es halt natürlich auch ein Umdenken, und es gibt schon seit einigen Jahren so diese Überlegungen, an den Europawahlen erstmal anzudocken, weil bei den Europawahlen gibt es keine 5%-Hürde. Man kann mit 200.000, 250.000 Stimmen zumindest eine Person in das Europaparlament wählen lassen. Selbst die Satirepartei, die Partei von Sonneborn in Deutschland, hat es ja geschafft. Das ist realistisch machbar. Und daher gab es diese Idee schon seit längerem. Und vor einigen Monaten ist dann diese politische Vereinigung DAVA zum ersten Mal in Erscheinung getreten, dass sie haben die notwendigen Unterschriften gesammelt und wurden jetzt zu den Europawahlen zugelassen. Und wenn wir uns die Spitzenkandidaten, die Gründer der Partei uns anschauen, gibt es, der Spitzenkandidat ist Fatih Singal. Er war lange Jahre das Gesicht der UID, der AKP-Lobbyorganisation. Er hat in unzähligen deutschen Talkshows Erdogan-Position vertreten, die AKP-Position vertreten. Also er ist ein AKP-Lobbyist schon seit langen Jahren. Und auf Zweiten Listenplatz ist Ali Ünlü. Er war Generalsekretär der DİTİB, also auch ein Moscheeverband, kontrolliert von der AKP-Regierung. Lange Jahre führender Funktionär der DİTİB. Und auf Platz 3 Mustafa Yoldaş, ein Arzt aus Hamburg, der lange Jahre Funktionär der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüş war. Ein Verband, der auch klare Bezüge zu Erdogan hat, zum Antisemiten Erbakan. Und dieser Mustafa Yoldaş war auch Vorsitzender der IHH. Die IHH wurde vor mehr als 10 Jahren vom Bundesinnenministerium in Deutschland verboten, wegen Bezügen zur Terrororganisation Hamas. Also selbst das Führungspersonal sehen wir halt.
Sollte das verboten werden, die Partei oder die Bewegung?
Ich glaube, ein Verbot wird sehr schwierig sein, es sei denn, man kann nachweisen, und das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig sein, das nachzuweisen, dass sie wirklich von aus Ankara heraus gesteuert und eventuell sogar finanziert werden. Das muss man erstmal nachweisen. Aber ich glaube, Verbot wird schwierig, aber ich glaube, man muss realisieren, dass es diese politischen Einflussnahmen gibt. Wir reden sehr viel über Einflussnahmestrategien aus Moskau, aus China. Wir haben ja, es gibt ja Spionagevorwürfe gegen die AfD, dass ein Mitarbeiter irgendwie ein chinesischer Spion sein soll. Also wir haben ja einen sehr starken Fokus auf, aus guten Gründen, auf diese Einflussnahmeversuche aus Moskau, China, Iran. Aber in diesem Kontext realisiert man nicht, dass es auch diese Einflussnahmeversuche aus der Türkei gibt. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der religionspolitischen Ebene über DİTİB und Verbände wie IGMG. Das nehmen wir viel zu selten ernst. Aber auch über türkische Medien, Desinformationsstrategien, über Ableger, deutschsprachige Ableger des türkischen Staatssenders TRT und auch andere. Wir haben Desinformationskampagnen in den sozialen Medien, die ähnlich wie aus Russland auch aus der Türkei kommen. Aber es gibt auch politische Einflussnahmeversuche über neu gegründete politische Parteien wie zum Beispiel die DAWA, aber auch über Einflussnahmeversuche, die es in die etablierte demokratische Parteien auch gibt. Ich meine, der Verfassungsschutz in NRW hatte, ich glaube, Ende letzten Jahres auch in der Öffentlichkeit vor Akteuren gewarnt, gerade aus dem türkischen nationalistischen Graue Wölfe und AKP-Milieu, die versuchen, in NRW versuchen, über Kommunalpolitiker und auch über Landtagsabgeordnete Einfluss zu nehmen und dass es da Kontaktversuche gibt. Ich glaube, dafür brauchen wir eine viel größere Sensibilität seitens der Politik, aber auch gesellschaftlich, wie auch bestimmte gesellschaftliche Diskurse versucht werden, von türkisch-staatlichen Akteuren auch gelenkt zu werden, beeinflusst zu werden. Dafür brauchen wir viel, viel mehr Sensibilität und alle etablierten demokratischen Parteien müssen sich natürlich auch die Frage stellen, und das ist so die unbequeme Frage, glaube ich, die wir uns als Gesellschaft, aber auch die Politik sich stellen muss: Warum kann ein Erdogan aus Ankara Menschen der zweiten, dritten, vierten Generation, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, emotional erreichen und dadurch halt auch beeinflussen? Und warum schaffen wir es nicht, diese jungen Menschen zu erreichen? Und ich glaube, da muss man halt auch diese Selbstkritik auch in allererster Linie auch die demokratischen Parteien auch diese selbstkritische Frage sich stellen. Weil es muss unser Anspruch sein, als Demokraten diese Menschen für die Werte unserer liberalen Demokratie auch zu gewinnen. Es ist auch, vielleicht so überspitzt formuliert, auch ein Wettbewerb um die Köpfe und Herzen dieser Menschen. Es gibt natürlich ein Klientel, die durch und durch ideologisiert sind. Da ist jede Mühe, glaube ich, macht keinen Sinn. Das sind halt nun mal, die haben ein festes ideologisches Weltbild. Aber es gibt auch eine große Gruppe, die ansprechbar sind. Und die muss man erreichen. Und darauf müssen wir unseren Fokus setzen.
Dieser Einfluss in die Politik passiert ja nicht nur in Deutschland oder die Versuche. Ich gebe jetzt ein Beispiel bei den Kommunalwahlen in Großbritannien. Ist ein, in der Industriestadt Leeds ist ein, hat ein Grüner gewonnen. Sein Name ist Mujin Ali, der so einen Salafistenbart trägt und der in die Kamera brüllt. Man kann das auf Social Media nachschauen. Allahu Akbar und das ist ein Sieg für Gaza und das ist ein Sieg für die Hamas. Jetzt kann man sagen, das sind nur kleine Regionalwahlen und da werden Muslime, das ist die Demokratie, das kann passieren. Aber ist das nicht irgendwie so ein, auch ein, so ein Warnsignal, dass man solche Personen in Institutionen setzt, die von innen heraus diese demokratischen Grundfesten versuchen zu zerstören? Es gibt auch noch Beispiel, den britischen islamischen Gelehrten Ayem Qudari, der in die Kamera sagt, die Demokratie in Europa wird die höchstwahrscheinlich in 15, 20 Jahren wird es die nicht mehr geben und sie wird die Gesetzgebung wird durch die Scharia ersetzt. Haben wir den Kampf gegen diesen radikalen Islam in den vergangenen Jahren einfach unterschätzt und sind wir da jetzt in Europa auf der Verliererstraße?
Ich glaube, also es gibt natürlich immer diese Beispiele und das jüngste Beispiel aus Großbritannien mag zwar vielleicht ein Einzelfall sein, aber es ist ein Symptom, was ich auch in anderen Kontexten beobachte. Zum Beispiel, ich beobachte in Deutschland eine sehr große Naivität, gerade auch auf kommunalpolitischer Ebene. Wir hatten jetzt in den letzten Monaten mehrere solche Fälle, wo Bürgermeister oder Kommunalpolitiker bis hin zu Bundestagsabgeordneten sogar in ihrem Wahlbezirk Vereine aufsuchen und sich mit den Vertretern dieser Vereine ablichten lassen. Und im Hintergrund, das gab es ein Beispiel jetzt aktuell in Baden-Württemberg, in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart, im Hintergrund sieht man halt einen Banner mit dem Logo des Dachverbands der türkischen rechtsextremen Grauen Wölfe, was vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also es ist allen Akteuren bekannt, dass es die Grauen Wölfe gibt, dass die eine sehr große Gruppe auch von türkischen Rechtsextremen sind. Und da geht ein SPD-Politiker hin und besucht diese Gruppe, macht ein Foto und postet das auch noch selber auf seinen Social-Media-Accounts und ist dann halt total perplex, wenn es da Kritik gibt. Und dann gab es dann halt auch in dieser selben Stadt zwei Kandidaten für die Kommunalwahlen bei der SPD, die bekennende Anhänger der Grauen Wölfe sind, die in die Kameras ganz offen den Gruß der Grauen Wölfe zeigen. Also es gibt nichts zu deuten. Das ist so, wie wenn ein deutscher Rechtsextremist mit einem Hitlergruß sich abfotografieren lässt oder andere Extremisten mit der Symbolik. Und die erste Reaktion der SPD vor Ort war, diese Menschen zuerst mal zu verteidigen, dass sie sie schon seit langen Jahren kennen, dass sie ganz klar hinter ihnen stehen und dass sie völlig diesen Vorwurf negieren, dass das Anhänger dieser türkisch-rechtsextremistischen Gruppierung sein sollen. Und zwei Wochen später machen sie nochmal ein Statement, entschuldigen sich und sagen, ja, es tut uns leid, es hat sich doch gezeigt, dass das Anhänger der Grauen Wölfe sind, aber die sind jetzt nun mal auf den Wahllisten, wir können das nicht mehr zurücknehmen, weil die Kommunalwahl ist demnächst, aber wir distanzieren uns davon. Aber das waren alles bekannte Fakten. Also warum
fehlt es an Sansibilität? Aber ist es Naivität oder ist es Unbildung?
Eine Mischung aus allem. Es gibt Fälle, wo es wirklich Naivität ist, aber es gibt halt auch Fälle, wo ein gewisses politisches Kalkül mit hineinspielt, weil in dieser Region sehr viele türkeistämmige Menschen leben und am Ende will man da Wähler mobilisieren. Das ist je nach Region spielt das eine Rolle. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Herunterspielen der Gefahr, die aus solchen ideologischen Ecken kommen, sei es aus dem islamistischen Milieu, sei es aus dem türkisch-rechtsextremistischen Milieu, Das ist, glaube ich, ein Problem, was man im linken politischen Feld sehr oft beobachtet, die zwischen rechtsextremistischen unterschiedlichen Gesinnungen differenzieren. Für mich ist rechtsextrem rechtsextrem, ob es das nun deutsch-rechtsextremistisch ist oder türkisch-rechtsextremistisch ist. Das Weltbild ist sehr ähnlich. Sie haben eine Überlegenheitsvorstellung, sie werten andere Menschen ab und das ist beides eine Gefahr. Und die Grauen Wölfe sind ja auch nicht gerade bekannt dafür, dass sie irgendwie sehr tolerant und auf Gewalt verzichten in der Durchsetzung ihrer politischen Agenda, sondern sie sind ja sehr, sehr, haben ja eine gewisse Gewalthistorie hinter sich. Also das als Gefahr nicht zu sehen, ist, finde ich, hat halt auch sehr viel mit den ideologischen Scheuklappen bestimmter politischer Milieus in unserer Gesellschaft zu tun.
Wir sprechen vor allem das linke Milieu an. Das heißt aber zusammengefasst, dieser politische Islam breitet sich wie ein Krebsgeschwür über den Kontinent aus, kann man das so sagen?
Ich weiß es nicht, ob es sich, vielleicht ist die Formulierung,
oder frisst sich in die Gesellschaft ein und auch
die, das, die ich sehe die eine zentrale Gefahr und dass die nimmt auch nach dem 7. Oktober massiv zu. Ich sehe, dass ganz unterschiedliche islamistische Milieus, die eigentlich auch untereinander alles andere als grün sind. Es gibt ja auch, sei es im salafistischen Milieu, gibt es unterschiedliche Strömungen. Es gibt die Hizb-ut-Tahrir-Bewegung, es gibt andere islamistische Gruppierungen, die Muslimbruderschaft. Und eigentlich gibt es unter denen auch sehr tiefe ideologische Gräben. Was ich aber insbesondere nach dem 7. Oktober beobachte, ist, dass all diese Unterschiede zwischen den islamistischen Gruppierungen immer weniger eine Rolle spielen und sie sich immer mehr auf einen gemeinsamen Nenner, um einen gemeinsamen Nenner herum auch sich versammeln. Und das ist eine Antipathie, ein Hass gegenüber alles, wofür der Westen steht, gegen Demokratie, gegen Juden, gegen Israel, gegen die zionistische Machtlobby und so weiter. Diese gemeinsamen Feindbilder schweißen die unterschiedlichen islamistischen Akteure zusammen. Und das, was ich auch beobachte, ist, und das macht mir Sorgen, dass solche eigentlich extreme Randgruppen innerhalb des islamistischen Kontextes, wie die Hizb-ut-Tahrir, die eigentlich, wenn wir uns ihre Agitation in den 90er, Anfang der 2000er Jahre in Europa uns anschauen, war das eher eine sehr elitäre Gruppe. Die waren eher so in Universitätszirkeln unterwegs, sehr akademisch. Die waren eigentlich relativ, die hatten sehr überschaubar und sie hatten nicht so diesen Einfluss auf jenseits ihrer eigenen wirklich geschlossenen Bubble. Das, was ich jetzt beobachte, ist, sie sind anschlussfähig bis in die Mitte der muslimischen Community. Und das ist diese gefährliche Entwicklung, die ich sehe. Sie sind, ich weiß nicht, ob die zahlenmäßig, der Komplex politischer Islam wirklich zunimmt oder nicht, kann ich schwer einschätzen, aber die Art und Weise, wie sie agieren, erreicht mehr Leute. Und das ist schon, finde ich, ein Alarmsignal, was man ernst nehmen muss.
Das heißt, der 7. Oktober, der Terrorangriff der Hamas, war ein Brandbeschleuniger, um diese Gruppierungen
absolut enger aneinander zu bieten. Ich hab zum Beispiel den 9-11 als sehr bewusst wahrgenommen, damals noch. Ich war im ersten, zweiten Semester junger Student und die ganzen Diskurse, die es danach gab, natürlich die gesellschaftlichen, politischen Diskurse. Aber das, was ich nach dem 7. Oktober wahrnehme, ist meiner Wahrnehmung nach heftiger, als was nach 9-11 passiert ist. Und ich glaube, selbst wenn der Krieg in Gaza irgendwann zu Ende ist, wird uns der 7. Oktober noch sehr, sehr nachhaltig beschäftigen. Und die Art und Weise, wie bestimmte islamistische Gruppierungen agieren, die Art und Weise, wie sie auch ganz neue Zielgruppen für sich erschließen, Das wird uns, glaube ich, noch lange Zeit, auch wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, noch lange Zeit beschäftigen. Und da sehe ich einen sehr großen Handlungsbedarf. Es kann nicht sein, dass so eine Gruppierung wie Muslim Interaktiv, die ganz klar der Hizb ut-Tahrir-Bewegung zuzuordnen ist und die Hizb ut-Tahrir-Bewegung seit 2003 mit einem Betätigungsverbot belegt ist, dass sie heute mehr Reichweite haben, als sie je vor diesem Verbot gehabt haben. Also wir brauchen ganz klare politische Konsequenzen. Das Betätigungsverbot durchsetzen. Ansonsten nimmt niemand den deutschen Rechtsstaat ernst. Es gibt faktisch ein Betätigungsverbot und diese Akteure sind aktiver denn je. Das ist der erste Schritt, der sofort kommen muss. Der hätte eigentlich schon vor Jahren kommen müssen, weil diese Gruppierungen agieren nicht erst seit gestern. Und es gibt ja auch diese Erkenntnisse seitens der Sicherheitsbehörden. Aber es fehlte bis heute der politische Wille dafür. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die muslimische Community muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen und sie müssen aus sich heraus auch sich dazu positionieren. Da habe ich keine Erwartungen an die muslimischen Verbände, weil aus den genannten Gründen werden sie sich dazu nicht positionieren. Aber wenn sie sich nicht dazu positionieren, dann muss die Politik sich halt auch die Frage stellen, wie kann ich diese Verbände wie Religionsgemeinschaften behandeln, obwohl sie ihrer Verantwortung als Religionsgemeinschaft nicht mehr im Ansatz gerecht werden. Und wenn man mit den muslimischen Verbänden gerade in diesen Punkten nichts machen kann, und das ist seit langen Jahren die Realität, dann muss die Politik und der Staat sich die Frage stellen, warum sie mit all den demokratischen Muslimen, die dazu in der Lage sind, nicht gemeinsam eine Strategie entwickeln. Wie können wir diese jungen Menschen Orientierung geben, die ansprechbar sind für diese ideologischen Gruppierungen? Was können muslimische Menschen dafür beitragen? Was kann die Politik dazu beitragen? Und die Politik muss sich halt auch hinterfragen. Es gibt unzählige Präventionsprojekte in ganz Deutschland. Die werden seit langen Jahren gefördert vom deutschen Staat. Und das ist ja grundsätzlich gesehen erstmal etwas Gutes. Nur, was für eine Wirkung haben diese Präventionsprojekte, wenn wir sehen, dass immer mehr junge Menschen über Social Media andocken zu solchen extremistischen Gruppierungen und am Ende des Tages auf der Straße landen und antisemitische und antidemokratische Parolen rufen. Auch das muss kritisch hinterfragt werden, diese Förderpraxis. Warum erreichen diese Präventionsprojekte nicht diese Zielgruppe? Und ich glaube, da spielen Muslime eine zentrale Rolle. Eins müssen sie sich auch klar machen. Diese Entwicklung Muslim Interaktiv, die Empörung ist jetzt natürlich nach dieser Hamburger Demonstration sehr groß. Aber es gab sehr viele muslimische Stimmen, die schon vor 5, 6, 7 Jahren vor Muslim Interaktiv, vor diesen anderen Plattformen Generation Islam, Realität Islam, immer wieder gewarnt haben, die immer gesagt haben, das ist die Hizb ut-Tahrir Kalifatsbewegung. Es gibt ein Betätigungsverbot, man muss gegen diese Plattformen. Es ist nichts passiert. Sie haben immer mehr an Reichweite dazu gewonnen. Und es ist am Ende des Tages zu diesem Punkt gekommen, dass sie mehrere tausend junge Menschen für Demonstrationen mobilisieren können. Und dafür ist auch die Politik mitverantwortlich, die nichts dagegen unternommen
hat. Aber es stellt sich doch immer wieder die Gegenfrage, warum es keine Gegendemonstrationen gibt. Ja, weil es hat in Deutschland und Österreich auch Demonstrationen gegen rechts gegeben.
Klar.
Aber es gibt eigentlich nie Muslime, die auf die Straße gehen und sagen, Moment, mit diesem Fundamentalismus oder mit diesem Extremismus möchten wir nichts zu tun haben. Ist das Angst oder kann man auch sagen, man sympathisiert doch in einer gewissen Weise mit Ansatzweise, mit Ideologien. Hm. Also ist das so eine Mischung, wo man sagt, okay, man ist lieber still und man tut nichts. Weil die Frage ist ja, es kann ja nicht sein, dass sich 90-95% der Muslime, die vielleicht auch konservativ sind, aber mit diesem Extremismus nichts zu tun haben wollen, einfach stillschweigend das hinnehmen. Das kann doch auf Dauer nicht funktionieren. Oder ist dieser Druck, sind diese Repressalien von den Moscheeverbänden auf die Familien etc. so groß, dass man lieber sagt, wir erheben jetzt keine Stimmen, weil es könnte ja sein.
Es gibt eine sehr problematische Haltung, die in großen Teilen der muslimischen Community sehr weit verbreitet ist. Nämlich, man soll über die internen Probleme nicht öffentlich reden. Sonst gilt man als Nestbeschmutzer, sonst gilt man als Verräter. Also als Muslim, es gehört nicht zu einem Muslim, andere Muslime in der Öffentlichkeit zu kritisieren. Das ist eine sehr weit verbreitete Haltung. Und das ist, glaube ich, etwas, womit wir aufräumen müssen. Also es kann nicht sein, dass islamistische Akteure in aller Öffentlichkeit ein Bild davon zeichnen, wie der Islam zu sein habe, und ich soll als gläubiger Muslim dazu schweigen? Also ganz im Gegenteil, also ich muss doch meine Stimme dagegen erheben.
Diese These stimmt nur für die Liberalen, die nichts sagen wollen.
Auch Konservative.
Aber die These, was Sie aufstellen, sagen, ja. die Konservativen oder liberalen Muslime erheben nicht die Stimmen, weil man es nicht, weil sich es nicht gehört, gegen die eigene Community zu sprechen. Aber für die Fundamentalisten gilt diese Regel offenbar nicht, ne?
Ja, absolut. Und das so oder so, ne? Ich meine, das ist ja das Interessante. Sie sprechen ja allen anderen Muslimen in aller Öffentlichkeit ja ihren Glauben ab. Also dass ich zum Beispiel am 7. Oktober mich klar positioniert habe, und auch schon vor dem 7. Oktober, wenn es immer so um den Nahostkonflikt geht, wenn man sagt, die Hamas ist eine Terrororganisation, also wenn man einen Fakt, eine Selbstverständlichkeit einfach ausspricht, dann ist man kein richtiger Muslim mehr, dann ist man ein Verräter, du fällst unseren palästinensischen Geschwistern in den Rücken, du bist nur eine Handlanger der Zionisten. Es gibt halt auch diesen, und das ist halt auch etwas, was wir realisieren müssen, wenn sie sich als Muslim klar positionieren gegenüber extremistischen Gruppierungen, gegenüber Antisemitismus in der muslimischen Community, gegenüber türkischen Rechtsextremismus, der Grauen Wölfe, dann zahlt man auch einen Preis dafür. Man gerät ins Visier. Es werden gerade über die sozialen Netzwerke werden natürlich nutzen diese Akteure noch ihre Reichweite, um diese Personen, die öffentlich sich zu diesen Punkten ganz klar positionieren, ins Visier zu nehmen. Und das macht natürlich auch mit den Menschen. Sie machen das immer an bestimmten Exempeln, an bestimmten Beispielen, an bestimmten Personen demonstrieren sie das. Das ist auch ein Stück weit eine Machtdemonstration, um allen anderen Muslimen zu signalisieren, macht ihr das auch, passiert das auch mit euch. Und das ist ein großes Problem. Und ich glaube, wir müssen halt auch eine viel grundsätzlichere Debatte auch in unserer muslimischen Community
aber
führen.
Passiert was diese Debatte und wer soll sie führen? Wer sind die, ich sage mal, die Führer, die sagen, okay, Moment, jetzt so geht das nicht weiter. Gibt's die? Gibt's prominente Imame? Man hört nur von den Fundamentalisten oder von den Liberalen oder von dieser schweigenden Mehrheit kommt eigentlich gar nichts. Also gibt's da Personen, die aufstehen können und sagen, Moment, bis daher und nicht weiter?
Es braucht mehr dieser Personen, also Imame vor allem, ich würde das, weil ich messe die muslimischen Verbände an ihren Selbstanspruch, wenn sie sagen, wir sind Religionsgemeinschaft, dann muss das von ihnen auch kommen, aber da kommt nichts. Ich meine, man hat ja nach dem 7. Oktober anhand der Stellungnahmen der muslimischen Verbände in Deutschland ja gesehen, dass sie nicht mehr dazu in der Lage waren, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen, sondern sie haben gesagt, ja okay, da ist etwas Schlimmes passiert, aber das ist das Ergebnis der Siedlungspolitik, das ist das Ergebnis, also völlige Relativierung des Terrors, und wenn sie dazu nicht mehr in der Lage sind, wie kann ich von solchen Strukturen dann noch erwarten, zum Beispiel in Hamburg. Am Samstag, jetzt nach dieser Kalifatsdemo, hat ja die Hizbut Tahrir jetzt erneut eine neue Demonstration angekündigt, die diesen Samstag stattfinden soll. Wäre ich jetzt eine muslimische Religionsgemeinschaft, der Vorsitzende einer muslimischen Religionsgemeinschaft in Hamburg, würde ich am Freitag, beim Freitagsgebet, dem Imam dazu anhalten, in seiner Freitagspredigt über die Hizbut Tahrir-Ideologie zu sprechen, über ihre Demokratiefeindlichkeit zu sprechen, vor der Gemeinde. Das Problem ist nur, dass kein Imam sich das trauen wird, weil dass Konflikte innerhalb der Gemeinde, innerhalb dieser Moschee auslösen könnte. Und diese Angst sagt sehr viel aus. Also man ist nicht in der Lage, in seiner eigenen Moscheegemeinde, vergessen wir mal die Gesellschaft, öffentliche Debatte, dass man in seiner Moscheegemeinde das thematisiert. Aber man kann doch dann nicht sich wundern, wenn man junge Menschen, die zu diesem Freitagsgebet in Hamburg Mitte in die Moschee gehen, Freitagspredigt sich anhören, es handelt um ein völlig belangloses Thema, was nichts mit meinem Leben hier in Hamburg zu tun hat. Und am Samstag gehe ich zur Kalifat-Demo, weil das sind mutige Muslime, die die Wahrheit aussprechen. Und der Imam tut so, als ob das nicht die Realität seiner Stadt sei. Und das ist ein Dilemma. Und sie flüchten vor ihrer Verantwortung. Einerseits aus Angst vor Konflikten, vor Diskussionen, vor Debatten in der eigenen Moschee. Aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, fehlt es an einer gesunden Einstellung, um zu erkennen, wie groß die Gefahr von diesen Extremisten, der Hizb ut-Tahrir, von Muslim Interaktiv und anderer Couleur ist. Es fehlt jetzt, auch das.
Jetzt werden Kritiker sagen, offenbar ist der Islam oder diese Religion nicht in der Lage, also über diese Religion, sich einen offenen und aufgeklärten Diskurs zu stellen.
Ich glaube, wenn wir das als Rückschluss ziehen würden, als Gesellschaft, dann tun wir Muslim Interaktiv den größten Gefallen, den wir tun können. Wenn wir jetzt auf einmal pauschal über der Islam ist dazu nicht in der Lage, ich meine, der Islam ist erstmal kein Subjekt, sondern wir Muslime leben unseren Glauben. Und wie wir unseren Glauben leben, ob das unsere zeitgemäß ist, ob das eine demokratische Haltung hat oder eine antidemokratische, das hängt von uns Muslimen, von muslimischen Menschen ab. Wenn wir generalisieren über der Islam ist so und so reden, dann freut sich in allererster Linie Muslim Interaktiv, die von einer Assimilationsagenda spricht, die von einer Wertediktatur spricht, die von einer Agenda des Westens spricht, der den Islam als Ganzes angreift. Und ich glaube, da muss man sehr zielgerichtet den Diskurs führen und darf nicht diese Denkschablonen, die Muslim Interaktiv Akteure zum Beispiel verbreiten.
Aber wichtiger wäre natürlich eine innermuslimische Gegenbewegung.
Deswegen habe ich mit einigen Mitstreiterinnen 2017 die Alhambra-Gesellschaft gegründet, weil wir gesehen haben, also ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, ich war auch lange Jahre, hatte ich die Vorstellung, und das mag vielleicht naiv gewesen sein oder das mag vielleicht halt auch aus Mangel an Erfahrungen gewesen sein, ich hatte wirklich die Vorstellung, dass man die muslimischen Verbände in Deutschland, bei all ihren Problemen, dass man, dass da ein Potenzial ist für einen Wandel, so dass sie sich wirklich irgendwann mal nach strukturellen Reformen und so weiter sich wirklich zu einer wirklich in Deutschland verorteten Religionsgemeinschaft entwickeln könnten. Meine Erfahrungen haben aber gezeigt und ich hab mich selber vor 10, 15 Jahren, wenn ich bestimmte problematische Entwicklungen in den muslimischen Verbandsstrukturen gesehen habe, habe ich es eher vermieden, darüber öffentlich zu reden, weil ich auch selber damals gedacht habe, okay, damit gebe ich ja Menschen Material, die eine negative Absicht haben. Politische Akteure, die sofort auf diesen Islamdebattenzug aufspringen, um ein Zerrbild der Muslime zu zeichnen. Ich war selber dieser Auffassung, deswegen habe ich über bestimmte Themen öffentlich gar nicht gesprochen, weil ich auch die Hoffnung hatte, nicht aus Angst, sondern weil ich die Hoffnung hatte, okay, wir brauchen einen kritischen innermuslimischen Diskurs, um so diese Veränderungen voranzutreiben. Nur die Realität ist, es gibt diesen kritischen innermuslimischen Debattenraum gar nicht. Den gibt es überhaupt nicht. Und das realisiert man und dann denkt man, okay, wie dumm und wie naiv war ich? Und es führt gar keinen Weg daran vorbei. Über all diese Themen öffentlich als mündiger muslimischer Bürger dieses Landes ganz offen, öffentlich, sachlich, aber klar zu diskutieren. Und deswegen haben wir auch 2017 eben die Alhambra-Gesellschaft gegründet, weil unser Anspruch ist nicht nur einerseits innermuslimische Grundsatzdebatten zu führen, auch in öffentlichen Formaten zu führen, um ein gewisses, um auch jungen Muslimen, die auch diese Debatten führen wollen, ein Forum zu geben, aber vor allem halt auch Denkanstöße in die muslimische Community hineinzugeben, aber auch in die gesellschaftlichen Debatten und auch in die politischen Debatten. Und das versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten als Alhambra-Gesellschaft umzusetzen.
Trotzdem ist der Druck so groß auf liberale Muslime, genau von diesen extremistischen und fundamentalistischen Gruppierungen, dass sich nur ganz wenige ihre Stimme erheben trauen. Und wenn sie es tun, wie zum Beispiel Ahmed Mansour oder auch Sie, werden sie bedroht. Herr Mansour muss nur mit Personenschutz durch die Gegend laufen, während auf der anderen Seite radikale Muslime ein Kalifat fordern und man sagt, das gehört alles zum demokratischen Diskurs, das muss eine Demokratie aushalten. Ist es nicht paradox, dass man das auch wirklich zu lange zugeschaut hat?
Ja, also es ist natürlich verheerend, wenn, sei es Ahmed Mansour, es gibt ja viele, viele Beispiele, dass Menschen, nur weil sie ihre Meinungen äußern, weil sie Bücher zu bestimmten Themen schreiben und ich muss ja die Meinungsäußerungen dieser Personen nicht eins zu eins alles übernehmen und alles. Ich kann ja auch einer gegenteiligen Meinung sein, aber es kann doch nicht sein, dass in einer liberalen Demokratie wie in unserer Gesellschaft Menschen mit Personenschutz nur noch unterwegs sein können, weil sie ihre Meinung kundtun, weil sie auch Extremismus ansprechen, die aus dem islamistischen Milieu kommt. Das ist ein unhaltbarer Zustand als Gesellschaft. Das muss uns natürlich nachdenklich machen. Auf der anderen Seite haben sie dann solche Bilder wie in Hamburg, wo Leute ihren Hass auf die Demokratie ganz offen in aller Öffentlichkeit austragen. Und das müssen wir halt ertragen.
Aber muss das die Demokratie aushalten?
Ich glaube, es ist, da muss man halt trennen. Das Demonstrationsrecht ist halt ein hohes Gut genauso wie halt auch Reichsbürger auf die Straße gehen und so weiter. Das ist leider so. Man kann halt nur Auflagen machen und wenn sie sich an diese Auflagen halten, ist es sehr schwierig. Auch wenn man sie verbietet, werden diese Verbote meistens von den Gerichten wieder einkassiert. Ich glaube, viel grundsätzlicher muss man, gerade wenn wir dieses Beispiel, diese Kalifatsdemo sehen, als Beispiel nehmen, die Politiker reden die ganze Zeit über Demoverbot. Also ein Demoverbot ist eigentlich nicht der Anknüpfungspunkt, sondern dass diese Plattformen seit langen Jahren existieren, obwohl es bereits ein Betätigungsverbot gibt. Das ist der eigentliche Skandal. Also ich sage nicht, man soll nicht repressivere Maßnahmen machen, aber die Politiker reden die ganze Zeit von dem Verbot der Demonstration. Dabei sind die Akteure, die hinter dieser Demonstration stecken, längst seit 21 Jahren mit einem Betätigungsverbot belegt. Also sie sind sich der eigentlichen Problematik gar nicht bewusst, dass man 21 Jahre lang eigentlich dieses Betätigungsverbot nicht umgesetzt hat. Und das ist, glaube ich, der Anknüpfungspunkt, wo man wirklich anknüpfen muss, weil Demo-Verbote sind halt immer sehr zweischneidige Geschichten. Also ich glaube, es ist verheerend, wenn man zu frühzeitig eine Demonstration verbietet und sie dann später vom Gericht einkassiert werden. Das ist, glaube ich, eine größere Blamage. Und der eigentliche Anknüpfungspunkt ist, glaube ich, dieser Betätigungsverbot.
Abschließend noch kurz zum 7. Oktober, zu diesem furchtbaren und brutalen Terrorangriff der Hamas. Was man beobachtet jetzt in Europa oder im Westen, sind diese vielen Demonstrationen, Protestcamps. Nicht nur Muslime, die auf die Straße gehen und sehr für die Hamas eigentlich demonstrieren. Also es gibt keinen Unterschied, ist das der eine. Und auf der anderen Seite, wir eine gewisse linke Elite oder Intellektuelle haben auf den Universitäten, wo es Protestkämpfe, die sich stark mit der Hamas solidarisieren und gegen Israel vorgehen, zum Teil ohne einen historischen Kontext zu kennen oder ansatzweise überhaupt zu wissen, wo Israel geografisch auf der Landkarte zu verorten ist. Aber wie erklären Sie sich diese Tendenz?
Ich glaube, das, was man beobachtet, ist so eine ganz seltsame Allianzen, die seit dem 7. Oktober entstehen. Also da hat man irgendwie Transaktivisten, Linksextreme, die plötzlich mit einer Kufir herumlaufen, obwohl sie kurz Zeit vorher immer kulturelle Aneignung problematisiert haben. Interessant, also vom Kontext hängt es anscheinend ab, wo man sich über kulturelle Aneignung echauffiert oder wo man es selber betreibt. Das ist auch eine gewisse Ironie. Da sieht man so eine Allianz von antikolonialistischen Transaktivisten und auch Linksextremen mit ganz offenen Hamas-Anhängern und Sympathisanten. Das ist schon eine Mischung, die einen schon sehr nachdenklich macht, weil ich weiß nicht, wie die Lebensrealität von diesen Transaktivistinnen wäre, wenn sie in Gazastreifen leben würden. Also es ist völlig absurd und es ist so eine Art Modetrend geworden, glaube ich. Also sie haben keinen blassen Schimmer, worum es überhaupt geht. Sie haben keinen blassen Schimmer von diesem sehr komplexen, auch Nahostkonflikt. Sie würden wahrscheinlich auf der Landkarte gar nicht Israel finden können, ganz zu schweigen von Gaza. Sie haben keinen blassen Schimmer davon, wofür die Hamas seit über 30 Jahren steht. Es ist so eine Mischung aus Linksextremismus und von so einer von jungen Studenten, die aus einem sehr bürgerlichen Milieu kommen und jetzt auf einmal so ihr Lebenssinn in dieser Intifada-Revoluzzer-Mentalität sehen. Und das finde ich eine sehr gefährliche Mischung. Und ich finde, es ist völlig legitim, israelische Regierungspolitik zu kritisieren. Es ist völlig legitim, eine Regierungspolitik jeden Staates zu kritisieren. Aber wir sehen, dass unter diesem Deckmantel ganz offen antisemitische Parolen gerufen werden. Yalla, yalla, Intifada von Berlin bis nach Gaza, from the river to the sea. Was, wofür from the river to the sea bedeutet, haben wir am 7. Oktober gesehen. Also wenn die Hamas die Möglichkeit hätte, diese Parole umzusetzen, wissen wir ganz genau, was das Ergebnis ist. Und das wissen auch diese Aktivistinnen. Und ich finde es auch sehr, sehr befremdlich, wenn auch, es gab jetzt auch eine Statement von Professoren aus Berliner Universitäten, die sich für die Debattenräume in Universitäten jetzt lautstark in einem Brief eingesetzt haben, dass es diese Debattenräume bräuchte an Universitäten, gerade an Universitäten, dass die Vorgehen der Polizei bezeichnen sie als Polizeigewalt. Da frage ich mich, okay, wir haben da jetzt eine ideologisierte, sehr aggressive, auch mit antisemitischen Parolen auftretende Studentinnen, vor allem in Berliner Universitäten, aber auch mittlerweile in anderen. Aber dass das Hochschulpersonal eine sehr problematische Sicht auf die Realitäten hat. Ich bekomme fast alltäglich von meinen jüdischen Freunden Berichte, die selber, sei es in Berlin, in Leipzig, in anderen Städten studieren, was für eine Situation sie seit dem 7. Oktober an den Universitäten ausgesetzt wird. Das ist diesen Hochschulprofessoren nicht mal ein Satz wert gewesen. Und was für Debattenräume meinen sie denn? Also an der Humboldt-Universität in Berlin gab es letzte Woche eine Protestaktion von Studenten, die das Hauptgebäude versucht haben zu besetzen. Und die Uni-Präsidentin hat sich wirklich die Mühe gemacht, hat sich vor diese Gruppe gestellt, hat das Gespräch gesucht, hat sie höflich darum gebeten, dass sie jetzt ihre Protest hatten, dass sie bitteschön diese Blockade auflösen sollen, dass man einen Termin vereinbart, sich in einem Hörsaal zusammensetzt und über alle Fragen, über die sie debattieren wollen, ist sie bereit, mehrere Stunden sich Zeit zu nehmen, um diese Debatte mit den jungen Studentinnen zu führen. Das Ergebnis davon war, dass sie niedergebrüllt wurde mit, sie sind doch eine Zionistin. Also von welchen Debattenräumen reden diese Hochschulprofessorinnen, die einem gewissen linken Establishment angehören? Da frage ich mich schon. Das sind verbeamtete Professoren, die mit sehr viel Privilegien ausgestattet sind und verteidigen teilweise Protestformen an Universitäten, die sehr stark geprägt sind von Linksextremisten, von Antisemiten und von Hamas-Sympathisanten.
Wobei dieser Antisemitismus auch weit in die Gesellschaft reinreicht, nicht nur muslimische. Ja. Macht Ihnen das Sorgen?
Also es wird immer salonfähiger, das macht mir schon Sorgen. Der Antisemitismus, da dürfen wir uns nichts vormachen. Vor dem 7. Oktober war das eine Realität, aber ich beobachte auch in meinem Bekanntenkreis auch Personen, die ich eigentlich für sehr, sehr vernünftig eingeschätzt habe, wo ich wirklich die Hand ins Feuer gelegt hätte, so, nee, mit Antisemitismus hat diese Person nicht ansatzweise etwas zu tun. Aber dann sieht man nach dem 7. Oktober, selbst bei solchen Personen in meinem Bekanntenkreis, auf einmal eine Entwicklung, wo ich mir selber sehr wirklich erschrocken, mich dann selber ertappe, wie erschrocken ich bin, dass ich mir denke, oh, von dieser Person hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft nochmal über bestimmte grundsätzliche Dinge wirklich nachhaltiger uns damit auseinandersetzen. Und ich, nach dem 7. Oktober gab es seitens der Politik auch, hatte ich so manchmal das Gefühl, okay, bestimmte Probleme werden jetzt ernster genommen, weil das einfach auf eine Art und Weise so zum Vorschein gekommen ist, dass das niemand mehr ignorieren konnte. Aber wenige Wochen danach merkt man, okay, diese Aufmerksamkeit ist sehr schnell wieder weg. Und damit, glaube ich, müssen wir uns, muss die Politik, aber wir auch als Gesellschaft uns intensiv auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir halt auch vorsichtig sein, dass man die Extremisten nicht unbewusst auch einen Beitrag dazu leistet, dass man ihnen das zu einfach macht. Also wir brauchen Räume, gerade für junge Menschen, wo es Diskurse geben muss, wo es auch kontroverse Debatten geben muss. Aber man muss da eine sehr, sehr klare Linie ziehen. Wer offen antisemitisch ist, wer offen antisemitische und Israel dämonisierende Diskurse führt, da muss man eine klare Linie ziehen. Und eine israelkritische, zumindest eine kritische Debatte über israelische Regierungspolitik, das muss möglich sein. Und wir dürfen nicht dazu, damit spielen halt gerade islamistische Akteure sehr geschickt. Sie vermitteln jungen Muslimen den Eindruck, und damit sind sie halt auch wirklich erfolgreich, gerade über die sozialen Medien. Sie vermitteln den Eindruck, du kannst als deutscher Bürger israelische Politik gar nicht kritisieren, was ja völlig absurd ist. Also alle Zeitungen sind voll damit. Also, wen gibt es da nicht? In den Talkshows. Aber das bekommen gerade junge Muslime, das bekommen sie gar nicht mit, weil sie über TikTok, Instagram und türkische Medien oder andere, Al Jazeera oder was auch immer, sie realisieren gar nicht, was diese Es gibt ja völlig absurde Formen auch der Israel-Kritik in allen möglichen Blättern, selbst in seriösen Zeitungen. Ich meine, es mangelt ja nicht gerade an kritischen Stimmen, ob sie Substanz haben oder nicht, mal dahingestellt. Aber viele junge Muslime haben die Vorstellung, sagst du was gegen Israel, bist du weg vom Fenster. Und das ist so dominant. Das ist so dominant. Und das müssen wir, glaube ich, durchbrechen.
Letzte Frage. Gehört der Islam zu Europa? Und wenn ja, welcher?
Ich finde diese Debatte, ich meine, der ehemalige Bundespräsident Wulff hat das ja, eigentlich hat es ja Schäuble angestoßen, als er die Deutsche Islamkonferenz initiiert hat. Aber dieser Spruch, der Islam gehört zu Deutschland, wird ja eher mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Wulff verbunden. Ich finde sowohl die Reaktion aus der muslimischen Community darauf, aber auch die Reaktion aus Teilen der deutschen nicht-muslimischen Öffentlichkeit sehr bezeichnend. Einerseits, dass Muslime über diesen banalen Satz so gejubelt haben, so nach dem Motto, ich brauche irgendeine Instanz, die mir als Bürger dieses Staates bescheinigt, ob ich Teil dieser Gesellschaft bin oder ob der Islam, was soll das überhaupt heißen? Der Islam ist Teil Deutschlands. Also ich kann mit diesem Satz relativ wenig anfangen, genauso wenig anfangen wie der Islam ist Teil der Türkei. Ja, was hat das für eine Aussagekraft? Und ich fand diese Reaktion, warum so Wulff so extrem auf den Händen getragen wurde, sehr bezeichnend. Also ich brauche eine TÜV-Plakette auf meiner Stirn, die ihm irgendwie sagt, ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Das sage ich selber. Und das ist das Einzige, was für mich gilt, ob jemand damit klarkommt, ob ich als Muslim Teil dieser Gesellschaft bin oder nicht, interessiert mich am Ende des Tages nicht. Das ist meine Realität und das nehme ich mir in Anspruch. Ich brauche keinerlei Instanz, der mir das irgendwie, der mich anerkennt oder der mir das irgendwie zuerkennt, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin. Dazu bin ich viel zu selbstbewusst. Auf der anderen Seite fand ich halt auch so diese Reflexe auf diesen banalen Satz auch Teil der Öffentlichkeit in Deutschland auch sehr bezeichnend. Warum fühlt man sich davon so provoziert? Also ich konnte mit beiden Reflexen sehr wenig anfangen. Muslime sind eine Realität in Europa. Das waren sie auch in der Geschichte. Und das sind sie auch in der Gegenwart und das werden sie auch in Zukunft sein. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Und die Frage, die ich mir als Muslim vor allem stelle, toll, Islam ist ein Teil Deutschlands, super. Was für einen Beitrag leisten wir als Muslime denn für das gelingende Zusammenleben in dieser Gesellschaft? Was für einen Faktor spielen wir denn in dieser Gesellschaft? Ist das ein positiver Faktor? Es ist gar kein Faktor, es ist ein negativer Faktor. Das ist doch viel eher die Frage, die wir uns als Muslime stellen müssen. Bin ich, was diese Gesellschaft gibt mir etwas? Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ich habe sehr viel ich bin als Muslim heute so, weil diese Gesellschaft auch mich geprägt hat. Und gibt es keine Probleme? Gibt es keine Herausforderungen? Ja, natürlich gibt es Probleme und Herausforderungen. Es gibt Rassismus, es gibt Ressentiments gegenüber der Muslime, gegenüber Muslimen. Das ist eine Realität. Aber die Muslime neigen viel zu häufig dazu, nicht zu sehen, die positiven Dinge, die es so zahlreich in dieser Gesellschaft gibt, völlig aus dem Blick verlieren, völlig negieren. Ich bin froh darüber, dass mein Vater nach Deutschland gekommen ist. Ich bin froh darüber, dass ich in Deutschland geboren, aufgewachsen bin, dass ich hier Möglichkeiten habe, mich so zu entfalten, wie ich sie in der Türkei sicherlich nicht bekommen hätte. Und all das kann ich doch nicht ignorieren. Und ich kann mich doch nicht in so eine Opferhaltung zurückziehen. Ja, die deutsche Gesellschaft ist rassistisch, die deutsche Gesellschaft ist antimuslimisch und die deutsche Gesellschaft wird mich nie anerkennen. Ich brauche keine Instanz, die mich anerkennt. Ich nehme mir die Anerkennung. Ich bin ein deutscher Bürger, Staatsangehöriger dieses Staates und ich lebe in all der Freiheit, die ich brauche, meine Religion aus. Und ich bin froh darüber, dass ich in dieser liberalen Demokratie lebe und nicht in der Türkei oder im Iran oder wo auch immer. Und die Frage, die sich für mich stellt, wie präge ich als muslimischer Bürger dieses Landes diese Gesellschaft in positiver Art und Weise mit? Das ist für mich entscheidend und nicht, ob Islam Teil Deutschlands ist. Ist das Christentum Teil Deutschlands? Weiß es nicht. Also, es ist keine Ahnung. Also, es gibt Juden, es gibt Christen, es gibt Agnostiker, es gibt Atheisten, es gibt alle möglichen Menschen, die Teil dieses Landes sind. Und diese Vielfältigkeit macht doch unser Deutschland, diese liberale Demokratie aus.
Ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.